Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jasmin Riedel, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München. Und eine, die wirklich in München wird, es gibt ja immer so die Professoren, die leben irgendwo und nicht in München, sind dann selbstverständlich in Berlin. Aber Sie sind extra jetzt nicht nur für uns angereist, aber auch für uns angereist. Jasmin Riedel, ganz herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Ja, danke für die Einladung.
Wir sortieren hier gemeinsam die Themen des Tages und eine große Nachricht, die heute Morgen in die Nachrichten kam, seit dem frühen Morgen die Nachrichten bestimmt, ist die, dass Julian Assange, der Whistleblower, der Mann, der WikiLeaks gegründet und auch gefüttert hat mit sehr vielen Informationen über das amerikanische Militär, über das, was das amerikanische Militär bei allerlei Auslandseinsätzen so getrieben hat, dass dieser Mann frei ist, frei kommt, free at last. Ist das eine gute Nachricht, Jasmin Riedel?
Ja, es kommt ein bisschen auf die Perspektive an, ne? Also diejenigen, die sich eingesetzt haben für die Freilassung, die sich auch vor allen Dingen darüber ärgern oder beschwert haben, dass er zum Teil auch ja unter Verdacht stand, wegen einer Vergewaltigung beispielsweise. Diejenigen, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass jemand ohne Verurteilung so lange im Krankenhaus.
Naja, obwohl, es stimmt auch ein Stück weit, weil Ihnen das ja auch diese lange Phase, die er in der im Botschaftsexil war, aber dann eben auch jetzt seit über 5 Jahren in Haft ist, das ihn auch gesundheitlich sehr mitgenommen hat. Insofern ist es mit dem Krankenhaus gar nicht so falsches Bild.
Gar nicht so weit hergeholt, genau. Mhm. Also auch gesundheitlich angeschlagen. Also die würden sagen, gut, richtig so. Und diejenigen, die aber dieses nationale Sicherheitsinteresse in den Vordergrund stellen, würden argumentieren, dass das vielleicht nicht so eine gute Entscheidung ist, wenn jetzt jemand hier in Anführungsstrichen davonkommt.
Ich glaube, es ist eine juristisch-salomonische Entscheidung. Also dahinter steht ein Deal mit den US-Behörden. Er kriegt eine Strafe, er bekennt sich schuldig, er wird eine Strafe kriegen, die in etwa das umfasst, was er jetzt auch abgesessen hat, schon in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien. Er ist schon jetzt auf dem Weg zu einem US-Außenterritorium, ganz in der Nähe seines Heimatlandes Australiens, wo das alles sozusagen juristisch vollzogen werden soll. Tja, also ich habe immer so die Tendenz bei solchen Sachen zu sagen, dieser Mann ist seit über 10 Jahren eigentlich in gewisser Weise in irgendeiner Form des Eingesperrtseins. Das ist an sich Strafe genug für alles das, was man bestrafenswert empfindet.
Ja, also dem würde ich zustimmen und genau wie Sie sagen, er bekennt sich schuldig, er wird dann dieses Urteil unterschreiben und insofern so richtig davonkommen wird er nicht. Aber es ist sicherlich nicht das, was sich alle vorgestellt haben.
Julian Assange, das steht auf jeden Fall fest, ist frei, er wird auf jeden Fall nicht mehr ins Gefängnis müssen, er wird nicht in den USA angeklagt werden und das muss man doch vielleicht mal zum Vergleich machen, also das sind jetzt 5 Jahre, die er bei diesem Vergleich akzeptiert, bei diesem sich schuldig bekennen, dagegen standen nur bis zu 150 Jahren Haft, die ihm gedroht hätten in den USA. Die erste Nachricht des Tages, ja, Sie wollten gerade noch.
Das sind absurde Zahlen, nicht wahr? Ich frage mich, wie das zustande kommen kann.
Ja, aber die USA, dort werden ja die Strafen addiert, also das, was alles zusammenkommen kann. Und das hat natürlich auch immer so was Archaisches. Ne? Also das hat so was Alttestamentarisches, finde ich, und gar nicht so sehr Aufgeklärtes. Das ist sozusagen Bürde, aber möglicherweise auch Erfolg der amerikanischen Demokratie und ihres Justizsystems, ne? dass so dieses Rachebedürfnis damit auch immer ein bisschen mit bedient wird. Ne?
Ja, vielleicht. Also rechnerisch genau ergibt es Sinn, weil es aufaddiert ist, wie Sie sagen. Aber logisch erscheint es mir dennoch nicht.
Julian Assange. Auf dem Weg in die Freiheit nach Australien, dort, wo er ursprünglich herkam. Das erste Tagesthema, wir haben weitere. Ich freue mich, dass Sie da sind, Jasmin Riedel. Ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören, meine Damen und Herren. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Wir schauen auf Themen, die es heute zu diskutieren gibt. Und da sind wir bei der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die ja stark in der Kritik steht wegen der Überprüfung, also der in den Raum gestellten möglichen Überprüfung von Förderzusagen an Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die einen Protestbrief mit unterzeichnet hatten gegen die Räumung pro-palästinensischer Camps an Universitäten in Deutschland. Eine Affäre, die ja ihre Staatssekretärin das Amt gekostet hat, wo jetzt die Frage groß im Raum steht, wie viel wusste eigentlich die Ministerin selbst? Und möglicherweise, ich weiß nicht, Jasmin Riedel, wie Sie das einschätzen, als jemand, der ja dem Wissenschaftsbetrieb sehr eng verbunden ist, als Professorin an der Bundeswehr-Universität in München, ob das jetzt vor allem Strategie ist, sie geht auf jeden Fall innerlich in die Offensive. Und zwar mit etwas, was durchaus umstritten ist. Sie erwägt eine Antisemitismus-Klausel bei Förderanträgen generell. Ist das ein politischer Befreiungsschlag oder macht sie sich damit eigentlich das nächste Problem?
Ja, also zum einen ist es ein politisches Signal und ich habe schon auch den Eindruck, dass sie jetzt versucht, so ein bisschen wieder Land zu gewinnen. Also ihr wurde ja unterstellt oder es wird zumindest in Frage gestellt, wie viel sie rund um diese Affäre der Überprüfung der Fördermittel weiß. Also diese Förderzusagen, die sollten ja überprüft werden und das war eben etwas, was von der Staatssekretärin ausging. Und die Frage ist, wiefern sie da involviert war. Und das macht ja zunächst einmal den Eindruck, dass sie ihr Ministerium nicht im Griff hat, dass sie auch die Themen, die sie als Bildungsministerin zu bearbeiten hat, nicht im Griff und auf dem Schirm hat. Und insofern würde ich schon sagen, das ist jetzt einmal ein politischer Schnellschuss und Schnellschuss vor allen Dingen deswegen auch, weil dieses Instrument ist ja nichts Neues. Also es wird und wurde ja schon auch auf anderen territorialen Ebenen diskutiert. Es gibt das zum Teil auch für den Kulturbetrieb und es ist umstritten, genauso wie Sie sagen.
Ja, also Sie spielen an darauf. Es wurde in Berlin beispielsweise im Land Berlin ausführlich diskutiert, schon vorgelegt vom Kultursenator Joe Cialo von der CDU und dann auch wieder zurückgenommen, weil erstens der Protest so groß war und weil einfach auch so viele Fragezeichen aufkamen. Was kann eine Antisemitismusklausel? Also die Grundidee bei allen Bereichen, sowohl jetzt im Kulturbereich als auch eben hier im Bildungsbereich, um den es jetzt laut der Bundesbildungsministerin gehen soll, ist, dass Menschen und Institutionen, die sich um Fördermittel bemühen, im Prinzip unterschreiben, ein Häkchen setzen, wie auch immer man das technisch dann lösen will, wo man sagt, also wo man sich sozusagen zum Kampf gegen den Antisemitismus bekennt und dann geht's schon in die Details, ja. Welche Antisemitismusdefinition legen wir zugrunde? Da gibt es ja international konkurrierende Ansätze und auch darüber schon wieder Streit. Und natürlich grundsätzlich die Frage, die damit schwingt, wie viel Gesinnungsprüfung liegt darin?
Ja, genau. Und das ist ja mit einer der Sorgen, die damit verbunden ist. Also die Frage ist ja, würde es denn dann reichen, wenn man bei seinem Förderantrag ein Häkchen macht? Oder gibt es dann irgendeine Art von Kontrollinstanz? Also ich meine, was bringt so eine Klausel, was bringt so eine Vorgabe, wenn niemand prüft, ob sie auch irgendwie eingehalten wird? Wer soll das dann machen und auf Grundlage welcher Antisemitismus-Definition beispielsweise. Sie haben es schon gesagt, das ist auch mit der Grund, einer der Gründe, weshalb das eben in Berlin so umstritten war und ist. Auf welche Definition wollen wir uns da eigentlich einigen? Und dann ist meines Kenntnisstands nach zumindest es so, dass es da keine eindeutige Definition gibt und die bisher benutzt werden, auch derart vage sind, dass sie problematisch sind, auch im Sinne der Diskussion. Ich meine, Wissenschaft will sich ja dann auch unter anderem mit Konzepten, Definitionen, messbar machen von Konzepten befassen, will sich vielleicht auch mit Antisemitismus befassen. Also wie soll sich das dann dort einordnen?
Ich stelle mir vor, dass es einen Forschungsantrag gibt, dass man über die Frage des Antisemitismus und wie wir ihn definieren, neu gearbeitet und geforscht werden soll. Also man im Prinzip im Zweifel den Antisemitismusbegriff, den man vielleicht unterschrieben hat, letztendlich wissenschaftlich hinterfragt und in Frage stellt, was ein normaler Prozess ist. Damit ja dann eigentlich schon dagegen verstoßen würde. Ne?
Ja, genau.
Also Sie haben recht. Also einerseits, es könnte einfach dieses schnelle Häkchen sein, ein Lippenbekenntnis, das nicht überprüfbar ist. Dann ist es letztendlich ja auch also Symbolpolitik bestenfalls. Das könnte man natürlich sagen. Es ist ein Symbol. Es hat aber auch, und das haben wir ja schon gemerkt, gerade im Kulturbereich, international ganz schön zur Verwerfung geführt, aber auch im Wissenschaftsbereich. Ja, wir haben das ja gesehen mit verschiedenen Diskussionen, die es auch gab, um die Gastprofessur von Nancy. Jetzt muss ich immer aufpassen, dass ich nicht mit der Innenministerin verwechseln, Nancy Fraser, nicht Faeser, in Köln, ja, also wo auch ein internationaler Wissenschaftsbetrieb sagt, interessant, was ihr für Diskussionen habt in Deutschland, wir können da nicht so richtig anknüpfen.
Mhm, ja, und mein Eindruck ist auch, dass in dieser aktuellen Debatte eigentlich drei Punkte miteinander zusammengeworfen werden. Und ich halte das für relativ unglücklich, weil das eine ist eher so die grundsätzliche Diskussion noch, in welcher Art und Weise ist Kritik an der israelischen Politik in Ordnung? Sowohl gesellschaftlich als auch politisch, als auch im Wissenschaftsbetrieb. Und beim letzten Punkt kommt man dann zu dem zweiten Punkt, den ich eigentlich sehe. Wie geht man mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um, die sich politisch positionieren? Also sind wir in einer Gesellschaft, sind wir in einem System, in dem wir das gutheißen? Oder möchte man das vielleicht lieber nicht? Ich finde, das ist so der zweite Punkt, der hineinspielt. Und der dritte Punkt ist ganz grundsätzlich, wie geht man mit Antisemitismus um? Mhm. In Gesellschaft, in Politik, in Wissenschaft. Und ich halte es gerade für unglücklich, zu versuchen, alle diese drei Punkte, und vielleicht gibt es noch viel mehr, mit einem Wurf sozusagen zu beantworten.
Ja, zumal, und das macht es ja einfach nochmal komplizierter, die Frage dann auch im Raum steht, wie verändert sich das auch möglicherweise mit verändernden politischen Mehrheiten? Also wir haben jetzt politische Mehrheiten, bei denen sich wahrscheinlich ein Großteil darauf verständigen könnte, das, was ihr da sanktionieren wollt, ist eine gute Sache. Stellen wir uns jetzt mal vor, eines der ostdeutschen Bundesländer kriegt ein AfD-geführtes Bildungsministerium, Forschungsministerium. Und dann sagt man, wunderbar, vielen Dank, dass ihr diese Instrumente geschaffen habt. Jetzt können wir mal genau gucken, was wir machen, zum Beispiel mit den Gender-Lehrstühlen, was wir machen mit anderen. Weil wir festgestellt haben, ja, mit besten herbeigeführten Begründungen, dass das jetzt nicht mehr dem entspricht, was die Politik sich im Sinne einer Mehrheit vorstellt.
Genau, zumal das ja ohnehin schon auch gesagt wird, seitens der AfD, dass sie bestimmte Forschungsrichtungen an den Universitäten eben nicht für förderungswürdig und unterstützungswürdig erachtet. Gender Studies ist das eine, was sie gesagt haben. Andere ist aber, dass man stattdessen dann mehr in die MINT-Fächer beispielsweise investieren möchte. Hm. Und das ist ein schwieriger Punkt. Und vielleicht, wenn ich einen Punkt noch ergänzen kann. Ich meine, die Ministerin hatte ja an anderer Stelle auch den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern die Verfassungstreue abgesprochen oder in Frage gestellt zumindest. Und was jetzt hier an dieser Stelle auch wieder mit hinzukommt und was unter Umständen vielleicht auch noch mal deutlicher käme, hätte man so eine Antisemitismus-Klausel. Was macht es denn im Bild einer Universität oder eines Wissenschaftlers, wenn er mit so einem Stempel abgelehnt wird? Wir sehen das jetzt nämlich ja, wir haben das ja auch gesehen bei den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern. Das ist völlig unabhängig davon, wie man zu dem eigentlichen Unterzeichnungsakt steht. Mhm. Aber sie wurden diffamiert, sie wurden angegriffen,
die
auch
Universitäte.
Persönlich.
Ja.
Genau. Wie geht man denn dann in so einem nächsten Schritt damit um, wenn Leute wegen dieser Klausel ihre Forschungsprojekte nicht durchbekommen? Sind das dann immer die Antisemiten gleich?
Mhm. Aber bleibt dann letztendlich auch die offene Flanke in freiheitlichen Gesellschaften, die mit einer freien Wissenschaft arbeiten, dass sie sagen müssen, wir müssen da auch viel akzeptieren, auch viel, dass da möglicherweise passiert, weil es gibt das natürlich auch. Also die schon erwähnte Nancy Faeser hat Aufrufe mit unterschrieben, da zieht es einem echt die Schuhe aus einer deutschen Perspektive, weil es offene Boykottaufrufe sind, auch von jüdischen, von israelischen Institutionen, wo man sich fragt, ist das nicht eine neue Form des Kauf nicht bei Juden? Also ist das aber der Preis der Freiheit, den man zahlt in dem großen Meinungsspektrum, dass man dann auch sagt, die Gefahr, dass der Staat sich vergreift bei einer solchen Kontrolle, es sind ja immerhin öffentliche Gelder, also es gibt natürlich eine gewisse Berechtigung zu gucken, wo gehen die hin. Die Gefahr ist so groß, dass wir lieber die andere Gefahr in Kauf nehmen müssen, dass dann viele Dinge eben auch einfach im Meinungsraum passieren, letztendlich gefördert mit öffentlichem Geld, bei dem man vielleicht denkt, wow, die sind aber ganz schön am Rande.
Aber ja, aber das suggeriert doch zugleich, als würde es keine anderen Mittel und Wege gehen, um dem Einhalt zu gebieten. Also der eine Punkt ist ja auch im Einzelfall zu schauen, mit was von einem Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, mit welchen Äußerungen hat man es da zu tun. Das andere sind universitäre Verpflichtungen, auch selber gegen Diskriminierung sich einzusetzen, auch die Selbstverpflichtung, auch gegen Antisemitismus sich einzusetzen und so weiter und so fort. Die Frage ist, ob eine pauschale Lösung im Sinne von der einen Klausel für alle Eventualitäten tatsächlich die Antwort ist und nicht die Kosten viel zu hoch.
Zu Gast heute bei mir ist Jasmin Riedel, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München. Wir sind so gut 2 Wochen nach der Europawahl, wie die ausgegangen ist. Da gibt es Prozentbalken, das kann man sich dann gut anschauen. Das Gute ist, die Politikwissenschaft schaut ja gerne noch mal ein bisschen genauer hin. Und Sie haben sich etwas angeschaut oder sind noch mittendrin, sich das anzuschauen. Ich habe gerade erfahren, das vielleicht mal als kleine Transparenz machen. Sie haben mich gerade gefragt, darf ich mein Handy noch anhalten, weil ich eventuell sogar noch frische Ergebnisse reinbekomme von Kolleginnen und Kollegen, die da mit Ihnen daran arbeiten. Nämlich, Sie haben sich den Social-Media-Bereich angeguckt. Und zwar jetzt nicht nur 5, 6, 7, 8 deutsche Parteien, sondern 400 Parteien.
Ja, genau. Ungefähr 400 Parteien sind bei uns in der Datenbank aufgelistet. Und das ist ein Projekt, was wir bei uns an der Uni der Bundeswehr machen, in meinem Sparta-Projekt und dann aber auch in Kooperation mit dem Philipp Darius. Also dann wieder der Bezug nach Berlin hier heute gleich hin. Und wir sammeln oder wir haben eingesammelt die Aktivität der Parteien und die Interaktion mit dieser Aktivität auf verschiedenen Plattformen. Auf TikTok, auf Twitter, auf YouTube und auch auf Facebook und Instagram. Und das ist ganz spannend, was man da sieht.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt komme ich mit dem journalistischen Schlagzeilenwissen, das wir haben. Ja, natürlich, was war das große Thema? Die AfD, riesig erfolgreich auf TikTok. Und das wird ja auch herangeführt als ein Grund, warum sie beispielsweise bei jungen Wählerinnen und Wählern so erfolgreich war. Ich habe schon den Hinweis bekommen, es ist etwas differenzierter, so wie Sie es gesehen haben.
Ja, genau. Also zum einen ist es so, alle reden über TikTok und alle reden über die Rechtsaußenparteien in Deutschland, AfD, aber in Europa eben auch die anderen, dass die so erfolgreich sind eben auf TikTok. Und genau, ich habe es eben gesagt, kann ich mein Handy noch anlassen, weil vielleicht kommen noch Daten rein. Der Andreas Neumeier, Wiebke Drews, die da noch mit dran beteiligt sind, die haben noch ein paar Sachen rausgesucht. Und was sehen wir? Wir sehen, dass zwar, wenn wir uns anschauen, wie viel Interaktion, wie viel Views und Likes und dergleichen die Parteien für das bekommen, was sie posten, dann ist es schon so, dass die Rechtsaußenparteien sehr stark dominieren. Also auch über Europa hinweg. Also die Schwedendemokraten sind zum Beispiel, die PiS-Partei in Polen, aber Vox in Spanien zum Beispiel. Die sind sehr, sehr weit vorne, wenn es darum geht, wie viel Outreach bekommen die. Aber wenn man sich anguckt, wie aktiv sind die Parteien selber, also wie viel posten die selber, dann zeigt sich schon ein bisschen, dass das Bild ein bisschen differenzierter ist. Da haben wir kleine Parteien zum Beispiel in Bulgarien, Rumänien, die aktiv sind. Also zum einen nicht aus den großen Ländern, und zum anderen auch nicht unbedingt die Rechtsaußenparteien. Und wenn man auf Deutschland guckt, was Interessantes auch ist, YouTube ist ganz schön unterschätzt. Also ne, das eine ist, alle reden über TikTok, aber YouTube ist unterschätzt. Und wenn wir mal uns das Verhältnis angucken, wie viel kriegen die Parteien für das, was sie tun, dann ist die CDU auf YouTube ganz schön weit vorne, wenn wir uns angucken, wie viel Sichtbarkeit sie bekommt.
Aber also ich verstehe richtig, die machen gar nicht so viel, aber haben dafür eine gute Reichweite?
Die kriegen relativ gesehen zu den anderen Parteien eine gute Reichweite im Sinne von Views, wie viel es gesehen wird. Aber damit kommen wir jetzt auch so ein bisschen in den kleinteiligen und auch schwierigen Bereich. Was ist es eigentlich, was wir erklären wollen? Was ist es eigentlich, was wir sehen und messen und erheben wollen? Das eine ist, wollen wir wissen, wie aktiv sind die Parteien selber? Ja, dann können wir sagen, okay, wir schauen uns mal die Grünen an. Auf TikTok haben die Mitte April angefangen mit einem Account und total viele Posts rausgehauen. So könnte man sagen, wow, die sind ja ganz präsent auf TikTok. Mhm. Wenn man aber nur das nimmt, dann übersieht man eben, dass es auch darauf ankommt, wie viel Interaktion es mit dieser Community dann da gibt. Also wie viel Mobilisierungsmöglichkeiten gibt es eigentlich auch durch soziale Medien, Plattformen. Und da ist es dann so, dass die AfD-Accounts zum Beispiel dann auch wieder sehr weit vorne sind.
Ja, aber das führt ja dann eben auch zu der qualitativen Frage, ne? Also nicht nur, wie viel haue ich da raus, wie viel zeige ich Präsenz, wobei das natürlich auch ein interessantes Thema ist. Das war ja der Vorwurf an andere Parteien. Warum seid ihr denn da eigentlich so wenig oder gar nicht? Es gab ja gerade bei TikTok auch ein paar ganz gute Gründe. Also es haben ja die Grünen auch gesagt, naja, wir wollten eigentlich der chinesischen Datenkrake da nicht noch mehr liefern, mehr Stoff liefern. Jetzt macht man es doch, wie auch der Bundeskanzler, inklusive Aktentasche. Die Frage ist ja, warum? Und als sie gerade auch sagten, Peace-Partei aus Polen, ja, AfD, das sind ja so Parteien von der Programmatik her, wo man denken würde, gerade bei der Peace-Partei, da denkt man so an das polnische Dorf, wo der Priester um die Ecke kommt mit Weihrauch. Ja, also alte Welt. Ja. Und ausgerechnet in dieser ganz neuen Welt der digitalen Kommunikation sind die besonders gut, weil sie besonders gute Berater haben. Oder, und das wäre die andere Frage, funktionieren diese Form der Medien einfach mit populistischen, vereinfachten, auch mit Falschbotschaften einfach besser als mit differenzierten Erklärvideos, warum jetzt die Wärmepumpe wichtig ist?
Also Social Media ist schon ganz gut dafür, wenn man ganz knappe, knackige Aussagen treffen will. Also insofern würde ich sagen, zu dem zweiten Punkt ja. Der andere Punkt ist aber, dass derartige Parteien, also populistische oder rechtsaußen populistische Parteien, dass das solche sind, die ein Problem mit den klassischen traditionellen Medien haben. Also mit dem Mainstream-Media. Warum? Da muss man sich die Fragen des Journalisten stellen lassen. Dann wird vielleicht auch nicht alles gedruckt, genauso wie ich es gerade gerne hätte. Also redaktionelle Barriere, Gatekeeper. Und das ist ein Aspekt. Da kommen noch andere Punkte.
Möglicherweise würde ich auch selbstkritisch sagen, auch Vorbehalte. Ja, also es gibt, mag es auch geben, ne? Gewisse Ausgrenzung von neuen politischen Parteien, die reinkommen, wo erstmal eine gewisse Skepsis besteht, auch vielleicht im medialen Raum.
Das ist der zweite Punkt. Auch ohne Vorurteile. Es gibt eine Tendenz der Medien, auf die größeren Akteure zu schauen. Also das sehen wir zum Beispiel daran, dass diejenigen, die in der Regierung sind, mehr Medienzeit bekommen in der Regel als in der Opposition. Deswegen ist es ja auch für Oppositionsführer im Bundestag so wichtig, laut und deutlich zu sein, damit sie auch diese Sichtbarkeit dann bekommen. Genau, aber der andere Punkt ist eben auch, dass man über soziale Medienplattformen seine Botschaften direkt kundtun kann. Und das ist etwas, was natürlich leicht ist. Man kann schneller in die Interaktion auch gehen, wenn man das denn möchte. Und man kann die Nachrichten unvermittelt bringen. Und deswegen haben Rechtsaußenparteien, rechtspopulistische Parteien tendenziell eher so eine Affinität schon gehabt für soziale Medienplattformen. Und deswegen sind sie da jetzt auch einfach, sie haben sozusagen zeitlichen Vorsprung an der Stelle. Und dass Olaf Scholz mit der Aktentasche dann sichtbar ist, ja, der taugt natürlich nicht so spaßig, kurzweilig.
Ich würde jetzt mal die These sagen, er taugt ja auch, was das Mediale angeht, manchmal nicht so sehr in den klassischen Medien, aber, aber vielleicht da noch besser. Ja.
Genau. Aber der Punkt ist, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den...
Tut mir leid.
Mach nichts. Ich bin halt jetzt gerade noch so bei der Aktentasche. Aber es ist einfach ein öffentlicher Raum, ein digitaler öffentlicher Raum für bestimmte, klar, Teilgruppen. Aber wenn man den nicht bedient, dann lässt man einfach einen Teil der Öffentlichkeit, in dem Fall der digitalen Öffentlichkeit, liegen und damit eine Möglichkeit für sich selber zu werben und ja am politischen Wettbewerb teilzuhaben. Und deswegen machen die Parteien das, auch mit Aktentasche.
Jasmin Riegel, bin gespannt darauf, was dann, wann wird es wahrscheinlich dann veröffentlicht lesen können und können die Parteien dann daraus Erkenntnisse ziehen und Strategien entwickeln, auch mit Hilfe ihrer Daten?
Also zumindest würden sie sehen, auf welchen Plattformen sie wie eher sichtbar sind oder eher die politische Konkurrenz. Ja, in den kommenden 2 Wochen schreibe ich das Paper mit den Kollegen, Kolleginnen.
Jasmin Riegel sagt das und tut das und wird es tun, heute hier zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt ja so Tage, da hat man einfach irgendwie zu viele Meldungen auf dem Tisch. Und wir haben jetzt hier verschiedene Meldungen und Ereignisse, über die man reden könnte. Zum Beispiel über den hier. Jasmin Riegel entdeckt natürlich schon sofort, was wir hier auf dem Tisch haben. Michael Jackson wippt freundlich mit. Michael Jackson, warum spielen wir das? Thriller. Sein riesengroßer Erfolg. Der war nicht vor 15 Jahren, nee, das ist noch weiter zurück, aber vor 15 Jahren ist Michael Jackson gestorben. Jasmin Riegel, irgendwelche emotionalen Aktien, Fan gewesen?
Gar nicht. Also ich habe jetzt hier so ein bisschen mitgewippt, weil der Beat so eingängig ist, aber es ist gar nicht meine Musik. War es auch nie.
Okay. Dann mache ich einfach weiter. Ich habe ja noch 2 Meldungen. Ich hätte noch Folgendes. Ist erst morgen. Aber gut, ich fand es echt auch heute schon interessant. Morgen findet in der Berliner Philharmonie das erste Mal in Deutschland die Veranstaltung Letters Live statt. Das ist eine Reihe, die gibt es in Großbritannien schon länger. Und da lesen dann Prominente aus den witzigsten, berührendsten und unterhaltsamsten Briefen der Weltgeschichte. Jetzt können Sie mich da vielleicht ein bisschen mehr unterstützen mit einer Begeisterung für Briefe, fürs Briefeschreiben. Oder ist das auch schon bei, Sie sind so viel im Digitalen, vielleicht sagen Sie, ach nee, das ist doch auch recht alt und weg. Und
also Sie triggern jetzt hier meinen, triggern darf man nicht sagen, also Sie berühren jetzt hier mein schlechtes Gewissen. Weil ich finde, es ist wunderschön, Briefe zu schreiben. Und ich finde auch, ich sollte mehr Briefe schreiben. Und ja, es geht viel über so Messenger. Ja, und dann, da ist es eigentlich schade. Man ist im Urlaub, man schickt Fotos, man schickt ein paar Notizen, man schreibt keine Postkarten mehr. Und wenn man dann
machen
noch.
Machen Sie nicht mehr?
Nein.
Okay.
Ich würde gerne. Das ist diese Sache. Ich würde gerne, aber ich tue es nicht.
Das ist eine Sache, die schaffe ich noch. Also die Postkarten, ja, ein gewisser Kreis. Interessanterweise hat man nicht mehr so viele Adressen im Hinterkopf wie früher. Aber die, bei denen es im Hinterkopf auch ist, die kriegen eine Postkarte.
Ich danke, aber, jetzt ist mein Gewissen noch schlechter.
Super. Ja, aber da, wissen Sie, normalerweise ist es ja so, wir Moderatoren tun ja alles, damit Sie glänzen. Es gibt dann immer diese kleinen Momente, wo wir es einfach mal umdrehen.
Sie haben einfach zu wenig Arbeit, oder? Deswegen können Sie dann einfach so viel Postkarten schreiben. Okay.
Das ist ja im Urlaub.
Ach, Sie arbeiten nicht im Urlaub?
Entschuldigung, Sie sind hier, also ich dachte, ich rede jetzt hier mit einer öffentlich Bediensteten von der Bundeswehruniversität, mit einem öffentlich-rechtlichen Radiomoderator, da können wir uns darauf einigen, dass wir nicht im Urlaub arbeiten. Ne? Also um jetzt mal alle Vorteile hier zu bestätigen.
Mm.
Ich könnte nur jetzt ganz schnell mit der nächsten Meldung kommen, wo wir es machen.
Ja, bitte. Ja.
Liebe Vorgesetzte, hallo. Es gibt noch eine Meldung, morgen, um genau zu sein, 50 Jahre ist es her. Da denken die historisch Bewanderten, ne, 50 Jahre her, ja, 1974, was kann das gewesen sein? Fußball-WM? Nein, es ist der Barcode, also dieses kleine Strichcode-Dings, das man auf allen möglichen Produkten findet, der nämlich 1974 zum ersten Mal an einer Supermarktkasse gescannt wurde, wenn ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe, für ein Kaugummi, war das irgendwo in Ohio. Und jetzt erhoffe ich einfach, dass ich hier sozusagen in dieses digitale Nest bei Ihnen jetzt nochmal wieder gestochen habe.
Also bei Barcode, ich habe nie im Einzelhandel gearbeitet, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine enorme Erleichterung ist, so ein Barcode. Ich muss bei Barcode merkwürdigerweise an Tattoos denken. Gibt es nicht so Barcode-Tattoos?
Ja, das ist quasi sozusagen so die auftätowierte Visitenkarte, wo dann alle Informationen so blieb.
Hat Pink nicht so ein Barcode-Tattoo? Womit wir wieder den, da hätten wir den Kreis geschlossen zur Musik.
Also Michael ersten. Jackson.
Ja, also ich finde das gut.
Ja, der Barcode. Ich habe jetzt gelernt, der Barcode, der wird zwar 50, aber der geht offenbar bald in Rente.
Mhm.
Was ich wirklich überraschend finde. So praktisch. Aber es gibt diese kleinen Chips, die jetzt irgendwie ganz unsichtbar irgendwo drin sind. Ne?
Also ich hab zwei Theorien, ohne dass ich Expertin bin. RFID-Codes.
Sie sagen, ohne dass ich Expertin bin und kommen damit so eine Abkürzung. Ja, was ist das?
Ich weiß, dass das eine andere Form ist, um Produkte irgendwie zu labeln, damit sie nachverfolgbar sind oder dergleichen. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Oder wenn es was anderes ist, dann, wir haben doch alle diese QR-Codes.
Mhm.
Diese anderen Dinger,
ja,
wo viel mehr Informationen
drin
sind. Ja, echt?
Naja, also das war doch die große Rückkehr des QR-Codes. Ich weiß noch, jetzt kommt es wirklich ein anekdotischer, wie wir irgendwann mal hier für eine Veranstaltung einen QR-Code auf irgendwas raufmachen wollten, auf ein Plakat, und unsere Online-Chefin sagte QR-Code, das war so 2019, QR-Code verwendet kein Mensch, das ist total out, das funktioniert nicht mehr.
Toll,
oder hat nie funktioniert. Und dann kam Corona und dann mussten wir immer überall uns einchecken. Und das war die große Rückkehr des QR-Codes, also die Renaissance, ja.
Ah.
Wissenschaftlich geprüft, meine Aussage.
Das habe ich schon verdrängt.
Aber gut, verdrängen Sie es nicht zu lange, weil darüber sprechen wir heute auch noch. Aber gleich erst, Jasmin Riedel, wir haben nämlich noch ein anderes Thema. Wir haben noch Themen dieses Tages und haben jetzt gerade diese unglaublich wichtigen Themen geklärt. Und ich erzähle Ihnen nämlich gleich off-air, also wenn die Musik läuft, was mein liebster prominenter Briefwechsel ist. Und jetzt mache ich vielleicht den ein oder anderen neugierig. Und wenn Sie mal diese neugierigen Momente befriedigt haben wollen, dann kann ich Ihnen das heute nicht versprechen. Aber beispielsweise, wenn Sie am Donnerstag im Humboldt-Forum vorbeikommen, dann kommt nämlich Micky Beisenherz zu mir zu Gast. Und das Wunderbare ist, man kriegt dann immer alles mit, was während der Musik läuft. Und zwar direkt dort live vor Ort, aber auch wenn Sie uns im Video-Livestream folgen, deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Das ist die Adresse, wo Sie alles finden, was Sie finden müssen. Wir schauen auf die Nachrichten des Tages im Deutschlandfunk Kultur heute mit der Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedel. Und eine Nachricht ist die, wer den diesjährigen Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen wird. Die Verleihung im Oktober in der Paulskirche während der Buchmesse. Gewonnen oder vielmehr die Preisträgerin ist die Historikerin und Publizistin Anne Applebaum, eine Frau, die mit verschiedenen Publikationen auf sich aufmerksam gemacht hat. Zuletzt von ihr erschienen ist die Verlockung des Autoritären, warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist. Und wir können ja gerade mal hören, was die Jury sich dabei gedacht hat. Wir haben heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur in der Lesart mit Jagoda Marinic gesprochen, die im Stiftungsrat sitzt und diese Entscheidung mitgetroffen hat und sie so begründet.
Es geht ja darum, Räume für Diskussion zu schaffen, für die großen Fragen unserer Gesellschaft. Und unser Ansatz Ansatz war eben zu sagen, über Demokratie, über autoritäre Herrschaft, sich zu informieren, zu wissen, das ist eine globale Frage, die wir im Kern weltweit analysieren können. Sie beginnt in den USA, sie geht in den Osten, es ist aber im Moment in so vielen Regionen von Indien bis China das große Thema, wie eigentlich die Zeit der Demokraten, also man könnte fast schon sagen, es gibt eine Befürchtung, dass die Demokratie als Gesellschaftsform vielleicht auch zum Ende gekommen sein könnte. Und dann solche Werke zu schreiben, die uns daran erinnern, was wird hier verteidigen und aufbauen müssen, das halten wir für eine Errungenschaft.
Die Begründung der Jury, dargestellt von Jagoda Marinic, Jasmin Riedel, das klingt wie ein Preis zur Zeit.
Genau, das klingt wie ein Preis, der auch aus gesellschaftspolitischem Motiv heraus, aus europäischem Motiv und aus Perspektive der Werte und Wertschätzung für die liberale Demokratie heraus vergeben wurde.
Interessant in dem Zusammenhang ist, glaube ich, auch, und vielleicht kann man das auch als Fingerweis auch der Jury, des Stiftungsrates dort verstehen. Anne Applebaum ist ja eine Historikerin, die sich auch sehr intensiv mit der Ukraine beschäftigt hat. Sie hat ein großes Werk vorgelegt vor 4 Jahren über den Holodomor, also über die große Hungersnot, die auch politisch von Stalin verschärfte Hungersnot. 4 Millionen Menschen sind damals gestorben. Und wir hatten damals Anne Applebaum, als sie das Buch geschrieben und veröffentlicht hat, bei uns im Interview. Einen kleinen Auszug haben wir hier.
So yes, I do think it was a planned and ordered mass murder. Stalin knew that people were starving in Ukraine.
Ja, das glaube ich durchaus. Es war ein geplanter und angeordneter Massenmord. Stalin wusste, dass die Leute in der Ukraine hungern. Und er hätte aufhören können, anzuordnen, dass man das wenige Essen, was noch da war, die Lebensmittel einsammelt, dass man sie ihnen wegnimmt, den Leuten. Es sind Brigaden rumgeschickt worden auf die Dörfer, die die Sachen geholt haben. Er hätte aufhören können, Lebensmittel aus der Sowjetunion zu exportieren. Das hat er nicht getan. Er hat sich jeweils dagegen entschieden. Das waren bewusste Entscheidungen. Damit wollte er sicherstellen, dass alles Essbare aus der Ukraine entfernt wurde.
To ensure that everything that was edible would be taken out of Ukraine.
Anne Applebaum im Original, allerdings aus dem Jahr 2019, die diesjährige Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Das ist eine Frau, die sich auch in den aktuellen Debatten dann sehr eingemischt hat, sich beispielsweise sehr dafür ausgesprochen hat, die Ukraine auch militärisch stark zu unterstützen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das möglicherweise auch durchaus eine Rolle gespielt hat in einer Zeit, wo wir gerade merken, es ist nicht mehr so einfach, diesen Kurs in Europa, in den wichtigen europäischen Staaten, auch in der Bevölkerung für den Kurs sozusagen weiterhin zu werben und den für den richtigen zu halten.
Genau. Ich denke auch, dass die Vergabe des Preises jetzt an Sie vielleicht auch genau aus diesem Grund Kritik hervorrufen wird von manchen Leuten, weil es ist eine Frage, wie definiert man Pazifismus, wie definiert man Frieden oder Friedensbemühungen und passt dieses Bild, was sie zeichnet, diese ganz klare militärische Unterstützung für die Ukraine, auch die Kritik beispielsweise an Olaf Scholz, die sie ja auch vor einiger Zeit geübt hat, wie passt das zusammen mit dem Friedenspreis? Und ich würde schon auch sagen, dass es auch an der Stelle, wie Sie auch ganz am Anfang gesagt haben, auch ein klares Signal, ein Zeichen der Zeit ist, weil man sieht ja schon in Teilen der Gesellschaft so ein bisschen eine Ukraine-Müdigkeit oder Müdigkeit, was die Unterstützung für die Ukraine betrifft, auch innenpolitisch eine Diskussion. Wir sehen es gerade wieder Dobrindt, wie er sich geäußert hat gegenüber den Flüchtlingen aus der Ukraine und da auch, was die potenziellen Wahlergebnisse in den ostdeutschen Ländern im Herbst betrifft. Also das ist in diesem Gesamtkomplex schon auch ein entsprechendes Zeichen pro Ukraine ist.
Die Publizistin Anne Applebaum, das ist das Zeichen, was darin mit drin steckt, wird die diesjährige Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels sein. Corona ist lange vorbei. Die Corona-Debatte kommt jetzt ein bisschen wieder zurück, unter anderem Jasmin Riedel durch den Bundeskanzler, der im Sommerinterview am Sonntag gesagt hat, ja, vielleicht bräuchten wir am besten Bürgerräte, die nochmal aufarbeiten, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist, auch im Sinne einer gesellschaftlichen Befriedung. Wir haben heute Morgen mit René Schlott, dem Historiker, bei uns im Programm gesprochen und der sieht durchaus eine Notwendigkeit, weil er eben eine Zäsur sieht durch die Corona-Pandemie.
Man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, einmal A, dass es eine wirkliche Zäsur war in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir hatten nämlich nie so weitgehende Freiheitseinschränkungen, Einschränkungen der Grundrechte aus dem Grundgesetz wie in der Pandemie. Und dass viele Bürgerinnen und Bürger ihren Staat zum ersten Mal als Bedrohung wahrgenommen haben.
Das zumindest ist die Einschätzung von René Schlott, des Historikers. Jasmin Riedel, Ich spreche das auch unter anderem an, weil ich weiß, dass Sie auch gerade wissenschaftlich daran arbeiten, an diesem Thema. Das ist ein Thema, das auf jeden Fall beschäftigt, also auch Sie.
Ja, das ist ein Thema, was die Gesellschaft beschäftigt und auch mich. Zwei Projekte haben wir aktuell laufen. Das eine ist tatsächlich auch wie während Wahlkampfzeiten zur Bundestagswahl die Corona-Debatte für die Gesellschaft wichtig war. Und da ging es ganz viel um Kinder und Kinderschutz und sollen die sozusagen, wie soll man mit dem Kinderschutz umgehen? Und da war das hart polarisiert. Da erinnert man sich vielleicht noch ein bisschen dran. Mhm. Und der andere Punkt hat auch einen Bezug im Übrigen zu den Bundestagswahlergebnissen. Und zwar, wir wissen aus der Literatur, dass populistische Einstellungen, also nicht populistischer Sprech, sondern wirklich so diese Antagonisten, die korrupte Elite da oben und das eine wahre Volk hier unten, dass diese populistischen Einstellungen einhergehen mit einem großen Misstrauen gegenüber Expertenwissen, auch Corona-Expertenwissen, mit Schuldzuweisungen bei der Corona-Pandemie auch per se und auch mit Verschwörungsglauben. Und das alles mündet so ein bisschen in einer Renitenz gegenüber den Maßnahmen und ein eben Nicht-Einhalten der Maßnahmen. Und das ist etwas, was die AfD aufgegriffen hat. Und wenn wir das jetzt ganz kurz fassen, weil das ist relativ lange und komplex herzuleiten, sehen wir im Ergebnis, wenn wir 400 Kreise oder kreisfreie Städte uns in Deutschland anschauen und die Wahlergebnisse, dass dort, wo die AfD höhere Stimmen hatte, auch die Covid-Todesraten höher waren. Mhm. Und das hat einen Bezug, nicht alleine. Es gibt auch andere Sachen, die sehr, sehr gut erforscht sind, die eine wichtige Rolle spielen. Also zum Beispiel das Verhältnis von Migranten und Deutschen in den Kreisen. Impfquoten spielen eine Rolle, die Bettenanzahl und dergleichen. Aber wir sehen, dass diese Wahlentscheidung, die populistische Wahlentscheidung, auch ein Prädiktor ist für das letztendliche Ergebnis, wenn man die Maßnahmen nicht eingehalten hat.
Ja, das ist interessant. Daraus könnte man jetzt fast schon eine Schlagzeile machen, aber ich möchte jetzt nicht hier vor den Rundfunkrat gezerrt werden mit kurzen Schlüssen, was es bedeutet, wenn man AfD wählt. Aber man kann es aber natürlich auch andersrum sehen. Und das war ja auch immer wieder die Diskussion, inwieweit eigentlich mit denjenigen, die aus welchen Gründen auch immer eine gewisse Skepsis hatten, beispielsweise beim Impfen, aber auch bei anderen Freiheitseinschränkungen, wie mit denen letztendlich auch gesellschaftlich umgegangen wurde, wie sehr diese Minderheitenmeinung anerkannt wurde.
Genau, und ich glaube, das ist in der jetzigen Diskussion total wichtig, dass es hier keine, wie soll ich sagen, antipopulistische Abwehrreaktion gibt. Es gibt berechtigte und begründbare Argumente für eine kritische Auseinandersetzung mit der Covid-Pandemie. Und es gab sehr wohl auch autoritäre Einstellungen von denjenigen, die geimpft waren. Ja, und dann waren diejenigen, die impfskeptisch waren, die wurden einfach per se sozusagen schlecht gemacht und auch ausgegrenzt. Und dass man das aufarbeitet, das halte ich für sehr wichtig.
Es gibt da Untersuchungen vom Politikwissenschaftler Thorsten Fasi an der FU Berlin, der sich genau angeschaut hat. Also wer war eigentlich intoleranter mit wem? Da stellt sich dann in der Tat, also sehr kurz, knapp zusammengefasst heraus, dass diejenigen, die die Maßnahmen befürwortet haben, die Impfbefürworter, sehr viel intoleranter waren mit denjenigen, die es kritisch sahen, als die, die eigentlich nur gesagt haben, bitte, ich erkenne eure Meinung an, aber bitte erkennt auch meine Meinung an.
Genau, ja.
Es zeigt, es ist offenbar echt gesellschaftlicher Gesprächsbedarf, Jasmin Riedel. Ich könnte mir vorstellen, dass es insofern dann auch nochmal ein Thema wird, wenn wir uns wieder treffen, aber für heute muss ich sagen, ich muss sagen, ich würde gerne weiter mit Ihnen reden, dass wir uns verabschieden müssen und ich mich ganz herzlich bedanke für Ihre Zeit hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Jetzt bleibt natürlich noch eine Frage, an wen schreiben Sie jetzt gleich die Postkarte?
Oh, Herr Frenzel.
Klären wir. Off Air. Schön, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns eine Postkarte. 10825 Berlin, Hans-Rosenthal-Platz, Deutschlandfunk Kultur.
Ja? Auch gerne an mich.
Ja, Adresse? Ja. München, Uni?
Werner Heisenberg, Weg 39, 85577, Neubiberg.
Alles klar. Ich glaube, das kann man auch in Zeiten von Datenschutz einfach so rausgeben.
Das ist die Universität der Bundeswehr, ist nicht meine Privatadresse.
Ja, also war hier auch Deutschlandfunk Kultur. Also wenn Sie uns erreichen wollen, es geht auch immer noch über die Postkarte. Wir freuen uns und wenn das jetzt nicht ein ganzer Sack wird, dann verspreche ich auch, ich schreibe zurück. Tschüss für heute.